wie das reisst auf allen Seiten. Auf die einen Seite so unsere eigene Selbstkraft, da wo ich aus mir raus selber kann wirken. Dann aber auch Kräfte, die auf mich einwirken, die ich gar nicht so cool finde, die ich nie gesucht habe, die mich irgendwie auf einen schlechten Weg bringen, wo ich finde, hey, wieso habe ich es jetzt schon wieder gemacht? Kommt man auch nicht raus. Und dann aber eben so ein bisschen die Verheißung von Gottes Kraft und so die Frage, dass ihnen, wie können wir noch mehr aus dieser Gotteskraft rausleben? Also nicht einfach nur aus meiner Kraft und dann hoffe ich, Gott segnet das, sondern wirklich aus dieser Kraft, aus dem Vorbereiteten raus. Und ich glaube, etwas, was ich so wie entdeckt habe, lesen wir ganz am Anfang in der Bibel, im 1. Mose Kapitel 3, wo wir möchten ein bisschen anschauen, wo es wie um das geht, um die Kraft. Was ist denn das für eine Kraft und wie erkennen wir sie in unserem Alltag? Vielleicht dazu aber eine kurze Story, wie ich so den Textzusammenhang, wo man nachher dann lesen, verstand. Wir müssen uns das mal so vorstellen. Ich habe vor etwa 4 Jahren ist das gewesen, mit meiner Frau zusammengefunden, wir bestellen uns eine neue Bettmatratze. So nach ein paar Jahren Ehe haben wir uns das verdient. Dann sind wir da an der Olma, kennen ihr alle die Olma? Sind wir an die Olma gegangen und haben dort so Probe gelegen, haben alles ausprobiert, haben uns für eine Matratze entschieden, und dann wirst du so, darfst du so anhöckeln an den Tisch, dann machst du einen offiziellen Vertrag, dann kommst du noch ein Bierli über, dann kann man da so richtig das sich freuen, und dann sagt so meine Frau noch so, bist du dir sicher, dass du die richtige Masse hast? Und ich sage, ja klar, ich habe das Bett gezeichnet, ich habe das Bett konstruiert, wir haben das auf unsere Hochzeit quasi dann überkommen. Logisch bin ich mir sicher. Und keine Minute mehr darauf verschwendet. Und dann haben wir uns so gefreut auf Weihnachten. Kurz vor Weihnachten hätte die Matratze, oder sind die Matratzen dann geliefert worden. Und dann habe ich so eine Vorfreude gehabt, wo mir der Disponent hier angerufen hat und gesagt, hey, die Matratzen kommen, dass ich die alte Matratze genommen habe, vorausgestellt habe, weil die soll er gerade mitnehmen, dann muss ich die nicht mehr entsorgen. Und hat gesagt, er muss die neue Matratze gar nicht aufträgen, das mache ich alles selber. Ich bin so richtig so, oh, das Kind in mir, gell? Ja, und dann packe ich die Matratze raus und lege sie bei mir ins Bett rein und dann, Scheibe. Ihr habt es alle schon geahnt. Zu kurz und zu breit. Und dann habe ich ja so ein Bett gemacht, wo so ein Holzrahmen hat, wo die Matratze drin versinkt. Jetzt zu kurz ist nicht das Problem, aber zu breit. Und ich habe die so probiert zusammenzuwursteln, dass ich es gleich irgendwie reinbringe. Und dann gibt es so 2 Sachen, die dann in mir abgegangen sind. Das erste Mal so Scham. Scheibe, jetzt muss ich das meiner Frau erzählen. Jetzt muss ich dort diese Schlafzimmer-Küche-Distanz, die plötzlich kilometerweit weg geworden ist. Am liebsten würde ich im Erdboden versinken. Und ich habe so gemerkt, so, nein, das kann jetzt nicht sein. Sie hat mich ja noch gefragt, ob ich sicher bin. Und dann das Zweite, die Schuld. Wer ist die Schuld? Es ist schon spannend, was dann in einem abgeht. Das war dieselbe Frau, die mit mir den Vertrag hat, hat sie falsch aufgeschrieben. Ich habe jetzt dieser Firma anrufen und sagen, sie sind schuld. Und dann so der Prozess, bis die Schuld effektiv bei dir ankommt und so das Scham und Schuldempfinden macht etwas mit uns. Das bewegt uns. Und was der Mose gemacht hat, wir lesen es da ab Vers 8. Und siehe, sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe? Du sollst nicht davon essen. So der Moment, wo dich die Schuld oder die Scham überkommt. Und du merkst, wow, ich kann das so gut nachvollziehen. Nicht nur jetzt mit dieser Matratzen-Story. Eine andere Story, wir haben den Vers schon gehört, dort sitzt es genau. Du hast ihn erzählt, Sepp, Römer 1,16. Auch so eine Geschichte, wo ich gemerkt habe, das hat auch so viel mit dem zu tun, mit Schuld und mit Scham. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte mich eben nicht mehr für das Evangelium schämen und habe Jesus gebeten, dass er mir hilft. Und wenn ich so Sachen bete und dann noch so ins Gebetstagebuch hineinschreibe, dann kannst du davon ausgehen, dann macht Jesus irgendetwas. Und so sitze ich im Zug und lese das Tagebuch von Adrian Plass, das Tagebuch eines frommen Chaoten. Herrlich. Also wenn du einfach mal so willst, lachen, so Bauchmuskelkater haben, das lohnt sich. Auf jeden Fall, plötzlich lacht es laut raus. Ich sitze mitten im Zug und so laut, dass alle sich umdrüllen und schauen, wer ist da? Und dann gibt es so den Moment, wo dann so die Wärme so aufsteigt, oder? Und bei mir leuchtet mein Kopf irgendwie besonders rot. Hey, und ich wäre am liebsten wieder in dem Erdboden versunken. Und habe gefunden, hey, nein, wie peinlich ist das? Und ich dann nachher später darüber nachdenke, habe ich gedacht, eigentlich blöd. Ist doch lässig, wenn die auch noch ein bisschen lachen. Wieso haben wir so einen Moment? Zwei Tage später, ich war in dem Prozess, ich möchte mich nicht mehr schämen, bringe ich meinen Sohn zum Schwimmen. Und dann nachher kommt er aus dem Hallenbad retour, ich warte dort mit den Eltern auf dem Parkplatz und dann mein Sohn so über den ganzen Parkplatz, Halleluja, Papi, Jesus ist so gut. Und dann habe ich wieder gespürt, die Wärme so hochsteigen. Und in dem Moment habe ich dann eben den Römer 1,16 zitiert und gefunden, nein, jetzt schäme ich mich nicht. Und bin so auf meinen Sohn zugegangen und gesagt, Halleluja, Joshua, unser Jesus ist wirklich gut. Was ist passiert? Und dann hat er mir erzählt, wasserfallmäßig, hat er mir erzählt, was er erlebt hat. Und ihr hättet die Ohren oder einfach die Atmosphäre spüren und mitbekommen, wo dort unter Eltern auf dem Parkplatz war. Er hat mein Sohn erzählt, ja, weißt du, als ich im Auto war, Papi, habe ich gemerkt, ich habe mein Billett vergessen. Und dann habe ich gebetet, Jesus, bitte hilf mir, dass ich trotzdem schwimmen darf. Weil er es mir nicht sagen. Weiß auch nicht wieso. Er hat es mir nicht sagen. Und dann ist er dort zu dieser Frau, dem Schalter, und hat gesagt, sie haben mein Billett vergessen. Und sie sagt so, ah Joshua, ich kenne dich ja. Ich weiß nicht wieso, dass man meinen Sohn in einem städtischen Hallenbad kennt, aber ich kenne dich ja, geh nur rein. Und das hat ihn so begeistert und hat ihn so bewegt, dass er nachher über den ganzen Parkplatz schreit, Jesus ist so gut. So beim Heimfahren, ich denke, was wäre jetzt passiert, wenn ich so gesagt hätte, pst, ey, nein. Oder? Ein wichtiges Erlebnis, wo Jesus meinem Sohn begegnet ist, wo dann einfach nicht passiert wäre. Also wenn wir in dieser Kraft von Jesus leben, dann nachher ist das wie etwas, was ganz, ganz wichtig ist, wenn ich jetzt probiert habe, wie, oder auch die Geschichte von Adam und Eva uns aufzeigt, wir erleben die Kraft dort, wo wir Schuld und Scham haben. Dort wird er reinbrechen. Aber von da müssen wir ehrlich, oder dürfen wir ehrlich sein, ehrlich werden. Von dort ist es gut, wenn Menschen merken, ah, du bist ja auch nicht perfekt. Es funktioniert bei dir auch nicht alles. Aber, und das ist eben auch das Evangelium, das ist die gute Botschaft, wir haben einen Gott, der kommt und fragt, hey, wo bist du? Wo hast du dich versteckt? Wo hast du dich zurückgezogen? Ich glaube, es gibt drei verschiedene Arten, wie wir grundsätzlich einfach menschlich, psychologisch reagieren. Das erste ist, wenn wir so in herausfordernden Situationen sind oder eben so Schuld und Scham uns begegnet, dann können wir in Kampfmodus gehen. Fight. Dann können wir Schuldige suchen. Aber wenn wir eigentlich innerlich wissen, ich bin selber die Schuld. Dann kann ich meiner Frau so gerne sagen, du hättest halt ein bisschen mehr müssen intervenieren. Hättest du halt ein bisschen nachdrücklicher müssen sein, bist du eine ausschämige Sau. Also können wir dir ganz viele so Geschichten hinführen, gell? Da können wir alle ganz gut. Der Fight-Modus. Oder das zweite, der Flight-Modus, der Fluchtmodus. Ich kann ganz gut flüchten, vor allem mit der Arbeit. Wenn irgendwo etwas brennt, wo ich weiss, jetzt sollte ich etwas angehen, dann ist es einfacher, hinter einem Computer zu sitzen und ein paar Mails zu beantworten. Vielleicht vergeht sie dem wieder. Der Fluchtmodus. Oder der Freeze-Modus. Den brauche ich vor allem viel bei den Kindern. Wenn sie kommen und nörgeln, Papi dieses, Papi jenes, einfach so tun, als ob du es nicht hörst. So als Tod zum Possum. So einfach ein Freeze halt. Genau, Erstarrung. Ich glaube, Jesus hat uns gerufen oder ruft uns mit dem, wo bist du, zu einer anderen Haltung. Zu einer Haltung im Glauben. Ich sage dem sehr gerne so die Aberglaubenhaltung. Also nicht der Aberglaube im Sinne von Aberglauben, wo man etwas im Hosensack hat, sondern so der Aberglaube, wie der Petrus hatte, der sagt, aber auf dein Wort hin tue ich. Ganz etwas anderes, als logisch wäre. Ganz etwas anderes, als ich jetzt menschlich gesehen würde machen. Und er wirft das Netz, obwohl er gefischt hat die ganze Nacht, ein Tag ist, rührt das Netz auf der anderen Seite raus. Völlig unlogisch. Jesus ist Zimmermann, was soll der vom Fischen wissen? Aber er macht es und er erlebt, wie Gott seine Netze füllt. Und so der Aberglaube ist, glaube ich, der Moment, wo man wirklich seine Kraft erlebt, wenn man anfängt zu diesen Sachen zu stehen, wo man Schuld empfindet, wo man Scham empfindet und wo man nachher eben nicht einfach still sind, davor rennt oder gleichgültig sind oder Kampfmodus gehen, sondern man sagt, okay, Jesus, da bin ich. Was soll ich jetzt tun? Was kann ich machen? Und mir hilft dort einfach das Bewusstsein von Römer 3, Vers 10, wo es heisst, jeder von uns ist schuldig. Es ist ja nicht einmal so, dass ich jetzt irgendetwas sage, wo jemand könnte da sitzen und sagen, mir betrifft es nicht. Und doch tun wir immer wieder so. Doch sind wir irgendwo in einer Gesellschaft, wo jeder will stärker, besser sein, noch besser als der andere, wo es um Position, um Macht geht. Aber wie cool ist es, was Jesus gesagt hat? Wer der Größte sein will, soll dienen. Er soll der Geringste sein. Und ich glaube, wir können unserem Umfeld, unserer Gesellschaft helfen, indem wir anfangen zu lernen, zu unserer Schuld, zu unserer Scham zu stehen. Aber nachher nicht einfach bei dem belohnt, sondern nachher sagen, hey, und da hat Jesus reingewirkt. Da ist er echt gross geworden. Da ist seine Kraft plötzlich gross geworden. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, wie ich das auch meinen Nachbarn erzähle, wenn es wieder mal so richtig abgeht bei uns zu Hause. Ich habe jetzt Teenager. 16, 15, 13, 11 und 9. Und so die 16, 15, 13, die sind richtig gut fordernd. Und dann ist der Älteste, das ist jetzt auch schon wieder so jährlich her, aber der Älteste ist ins Zimmer rauf, weil er irgendein Zeich gemacht hat. Ich habe gerade gestern gesagt, ist eigentlich schon noch lustig. Wenn ich so in dieser Runde so bin, dann reden wir ja immer von Konsequenzen. Oder? Wir dürfen ja nicht mehr Strafen sagen. Aber für Kinder fühlt es sich immer noch an wie eine Strafe. Oder? Also Konsequenzen sind ja eigentlich immer noch die Strafen, aber es ist einfach ein bisschen schöner formuliert. Auf einmal habe ich dann eben meinen Sohn als Konsequenz von etwas aufs Zimmer geschickt und gesagt, kannst du dann wieder oben runterkommen, wenn du wieder anständig tust. Das Problem bei Teenagern, die kommen nachher nicht mehr. Die bleiben dann gerade auf dem Zimmer und machen dann noch irgendetwas kaputt. Und so hat er seinen Kasten verdemoliert. So mit Faust reingehauen. Wir haben keine Ikea-Kasten, aber wir sehen es ihm gleich an, dass er Wut abbekommen hat. Und dann kommt meine Frau zu mir und sagt, Michi, du musst regeln, du musst schauen, was jetzt läuft, sonst nachher eskaliert es noch. Gell? Und da kommt dann so der Michi, der Kampf-Terminator, Erzieher. Und dann nachher kam ich so richtig so in Fahrt, weißt du, von Autostaub suchen. Ich bin mega gut, ich kann alles Konsequenzen ausbrechen, wo mir eigentlich zu gut kommt. Also so Autostaub suchen, Autowäsche, Keller aufräumen. Das ist mal so das Erste, dann nachher muss man schitten, dann nachher sollte ich noch Holz parat machen, dann nachher noch ein Häuschen draussen noch ein bisschen pflegen und dann nachher gibt es noch Handyentzug, weil es eben nicht gelangt hat. Computer kann man auch noch abgeben. Das sind so meine Ideen, die ich dann so durchabackere. Und dann bin ich so auf dem Weg in sein Zimmer, habe schon die Türfalle in der Hand und merke so, Moment, Jesus, was würdest du jetzt machen? Und dann sagt er zu mir, mach heute Nachmittag frei und verbringe ein bisschen Zeit mit deinem Sohn. Habe ich jetzt auf den Bock? Sicher nicht. Eigentlich habe ich genug zu tun. Es ist nicht so, dass ich finde, mein Sohn, der so dumm tut, muss jetzt noch eine Belohnung bekommen. Also hallo? Und gleich, Johannes Kapitel 2, Vers 5, was immer er sagt, das tut. Auch wenn es keinen Sinn macht. Also habe ich die Türen aufgemacht, habe meinen Sohn angeschaut, der ist so dort gehockt, weißt du, so verstrengte Arme, so auf Zack, Backen, Zähne bissen, dass du so gesehen hast, wie so Muskeln spielen. Der hat so richtig zugemacht. Und dann sage ich so zu ihm, hey Lische, sollen wir zusammen einen Nachmittag verbringen? Gehen wir zusammen bösteln. Bösteln heisst, wir gehen irgendwo in den Mediamarkt oder so. Also keine Kleider, sondern eher so Elektrosachen. Dann schaut er mich so mit grossen Augen an und sagt so, oh ja, Papi, das wäre leise. Meinst du das im Ernst? Ich sage, ja. Dann habe ich gesehen, so im Augenwinkel, der Kasten, der kaputt ist, die Türchen, die rauslampen. Und gefunden, ich habe es jetzt nicht gesehen. Und noch bevor wir im Auto sind, sagt er zu mir, Papi, weißt du, ich habe heute gerade einen Abschiefer in der Schule bekommen, schlechte Noten, für eine Prüfung, die ich so gelernt habe und ich mich so investiert habe. Ich glaube, bei mir ist einfach Hopfen und Malz verloren. Bei mir bringt alles nichts. Und da habe ich nur gedacht, was wäre jetzt passiert, wenn ich noch eins oben drauf gehauen hätte. Und dann sind wir am Nachmittag unterwegs gewesen miteinander. Und ich meine, ich feiere das nachher recht, oder? Der ist dort eben 15 gewesen. Dann nimmt er mich an der Hand, meinem 15-jährigen Sohn. Und wir laufen so zusammen durch den Medienmarkt. Oh, ich sage, da musst du einfach noch geniessen, solange es da ist. Gell? Irgendwann ist das definitiv vorbei. Und dann noch so beim Heimfahren sage ich so zu ihm, hey, wo hast du schon, gell, wenn es jetzt nach mir gegangen wäre, wärst du jetzt im Staubsaugen, Keller aufräumen oder Auto putzen oder Räumchen aufräumen, keine Ahnung, einfach irgendetwas für Strafen machen. Aber Jesus hat mir gesagt, wir sollen zusammen Zeit verbringen. Und dann sagt mein Sohn so, gell, wir haben schon einen guten Jesus. Und dann habe ich gesagt, ja, das haben wir. Hey, und wenn ich so eine Story im Nachbarn erzähle, die Jesus nicht kennt, und das hat das passiert, dann sagt er mir, so ein Jesus könnte ich auch brauchen. Ich habe den Draht zu meiner Tochter verloren. Ich komme nicht mehr an sie hin. Die Menschen um uns herum brauchen nicht Christen, brauchen nicht Menschen, die alles im Griff haben. Wir dürfen den Menschen helfen und zeigen, wie wir mit unserer Schuld und Scham umgehen. Wie wir mit dem umgehen, was wir vielleicht negativ erlebt haben in der eigenen Erziehung, im eigenen Elternhaus. Und dann dürfen wir mit Jesus zusammen anfangen, einen Unterschied machen. Das ist das, was er uns möchte reinnehmen. Und das ist auch das, was heisst in 2. Korinther 12, 9, in der Schwachheit möchte ich stark sein. Und darum ist es so wichtig, dass wir, wie auch anfangen, uns eingestehen, wir haben alle unsere Verstecke. Wir sind alle irgendwo zurückgezogen, haben unsere Nacktheiten und denken so, juhu, das darf ich niemandem erzählen. Vielleicht ist es auch nicht gerade dran, das gerade allen zu erzählen, aber vielleicht mal bei einem guten Freund anfangen. Einer guten Freundin. Oder in einem Gebetsbrief. Das mal aufschreiben. Das macht einen Unterschied. Weil es ist ein aktives Antworten auf die Frage von Gott, wo bist du? Ich würde so gerne einen Schritt noch weitergehen und sagen, hey, 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9, wir sind berufen oder Berufene ins Licht. Dort ist die Rede von einer Volk, von einer Volkschaft, von einer Königsherrschaft, wo wir gerufen sind ins Licht. Das bedeutet, nicht nur einfach dort hocken und warten, bis Jesus uns rausruft, sondern sogar aktiv anfangen zu schauen, wo habe ich blinde Flecken. Aktiv anfangen, die Heiligung suchen. Jesus, wo willst du noch mehr in meinem Alltag hineinwirken? Wo willst du noch mehr mir helfen, dass ich irgendwie dir näher komme? Nicht einfach nur, wo bist du und mir ruft er halt nicht, sondern wo habe ich so blinde Flecken, wo irgendwie die Kraft von Gott nicht drin ist? Und ich das betet habe, das sind immer ganz Gebet mit Konsequenzen, würde ich glaube dem sagen. Also nicht mit Strafen Konsequenzen, gell, sondern mit etwas, wo Jesus ganz, ganz persönlich auch ernst nimmt. Und so habe ich betet und gesagt, Jesus, zeig du mir wieder mal so, ich habe das nicht zu viel betet, muss ich auch ganz ehrlich sein. Weil es ist auch streng, dich nachher mit diesen Sachen auseinandersetzen und wirklich ernsthaft Schritte wollen zu machen. Aber ab und zu habe ich dann wieder so einen Moment, wo ich einfach sage, Jesus, was ist jetzt dran? Was hast du für mich parat? Wo willst du blinde Flecken aufdecken? Und dann macht es papp, oder? Den nächsten Gottesdienst. Und der Prediger sagt irgendetwas zum Feierabend und ich merke so, shit, genau der Feierabend. Ich weiss nicht, wie du das hast mit dem Feierabend, aber ich merke, ich bin leidenschaftlicher Jesus-Nachfolger. Ich würde alles in meinem Leben ihm unterstellen. Bis auf den Feierabend. Der gehört schon noch mir. So habe ich schon sehr oft meine Vorstellungen von dem, wann ich und wie ich den Abend verbringe und was es mir gut tut und was ich mir jetzt so vorstelle. Und meistens ist es sehr chillig, weil ich einen strengen Tag habe und froh bin, wenn die Kinder endlich mal im Bett sind und einfach mal ein bisschen Ruhe einkehrt. Ich glaube, das ist auch alles nicht wirklich voll verkehrt. Das Verkehrte an mir war, dass ich gar nie gefragt habe, Jesus, was willst du? Was sollen wir zusammen machen? Oder was ist jetzt dran? Und so habe ich angefangen, das zu üben und gesagt, okay, Jesus, dann frage ich von jetzt an immer, was sollen wir heute Abend, am Feierabend machen? Und dann nachher bin ich so einen richtig langen Tag unterwegs gewesen, morgen um 5 Uhr zum Haus aus, um 6:30 am Abend auf dem Highway gewesen, fast keine Pause gehabt. Und dann nachher einfach so denken, oh genau, und dann noch eine Sitzung nach dem anderen, wo es schlecht war, also nicht irgendetwas, wo du dann heimkommst und denkst so, juhu, So. Und dann nachher sage ich so, Jesus, oh, was sollen wir jetzt heute Abend noch machen? Und ey, ich hätte so Lust auf ein Gläschen Wein und einfach einen guten Film und Manu in meinem Arm. So, das wäre jetzt so meine Vorstellung. Und sagt so, nein, du gehst heute Abend gut joggen mit deinem Sohn. Ey, kennst du das, wenn du gar keinen Bock hast? Oder? Und dann bin ich zu meinem Sohn gegangen, eben, was immer er euch sagt, das tut, gell? Bin zu meinem Sohn gegangen und gesagt, hey, gell, du hast auch keine Lust zum Joggen. Weißt du, ich glaube, Jesus hat mir gesagt, wir sollen noch zusammen gut joggen, aber ich, also, magst du? Und dann kommt er so richtig grosse Augen über und sagt, Papi, das glaubst du jetzt nicht. Heute Morgen habe ich Jesus gebeten, dass wir wieder mal Zeit zusammen haben, einfach du und ich. Sicher gehen wir gut joggen. Hey Scheibe, dann bin ich da halt in meiner Joggenmontur, gell? Und dann sind wir da durch den Wald, weiter Parcours. Und dann nachher sind wir auf den Knie, irgendwie so Rückenübungen machen. Also, die kennen die, wenn du so auf den Knie bist und dann musst du vorne runter. Und nachher sagt plötzlich so mein Sohn, Papi, da ist ja wie Betten. Komm, wir beten noch miteinander. Mein Teenie-Sohn. Und dann merke ich so, wow. Hey, das, ich hatte keinen Feierabend gegeben, was ich in dem Moment wie dort erlebt habe. Und ich habe gemerkt, Jesus, danke vielmals. Und so das Wissen, er hat eigentlich viel mehr parat für uns, als wir uns jemals könnten denken. Weil ich merke immer wieder, ich meine zu wissen, was mir gut tut. Aber wissen tun es eigentlich gleich nicht. Oftmals wäre ich überrascht. Und dann merke ich, es war eigentlich viel cooler gewesen, als das, was ich planen konnte. Wir alle kennen das. Und ich glaube, darum ist es so gut, wenn wir einfach auch sagen, ich möchte meine blinden Flecken aufdecken lassen. Oder auch eine andere Geschichte, die hat vor allem mit dem Anfang von meinem Predigtdienst zu tun, wo ich auch so gelernt habe, das ist so wichtig. Der Markus ist einer gewesen, wo, wenn er gesehen hat, dass ich predigt habe, auf den Fersenabsatz gekehrt hat und wieder heimgegangen ist. Und lautstark habe ich gesagt, hat, oi, der predigt, den kann man eh nicht brauchen, dann gehe ich wieder heim. Und an einem Sonntagmorgen, ich weiß nicht genau wieso, hat mich das getroffen. Normalerweise konnte ich das irgendwie ausblenden oder irgendwie ignorieren, aber an einem Morgen hat mich das so getroffen, dass ich wirklich gedacht habe, der hat wahrscheinlich recht. Irgendwie, ich mag nicht mehr. Immer so das Überzeugen von den Leuten, dass du gut bist und keine Ahnung was und so. Nachher habe ich die Bibel aufgetan und habe gesagt, okay Jesus, ich möchte jetzt einfach dein Wort in die Situation rein, was soll ich lesen? Und ich habe den Eindruck bekommen, schlägt Sprüche auf, und zwar Kapitel 16, und dann noch ein lese einfach einmal. Und bei Vers 32, das lohnt sich gerade auch noch, also das ist cool, oder? 16, 32, einfach mal 2. Und darum weiss ich den bis heute, und dort heisst, Geduld bringt weiter als Heldenmut. Einer, der sich selbst beherrscht, ist besser als einer, der Städte einnimmt. Und das hat so ganz tief zu mir geredet und ich habe so gemerkt, hey, stimmt, ich darf doch dazu stehen, dass ich es noch nicht kann. Dass ich es lernen darf, dass ich es lernen muss. Ich darf doch das mir selber eingestehen. Aber das Nächste, was ich aus dem rausgezogen habe, ist auch, aber ich soll auch dazu stehen. Also nicht nur einfach für mich selber, okay, ich kann es noch nicht, sondern dazu stehen. Und das hat dann bewirkt, dass ich vor der Gemeinde angestanden bin und gesagt habe, liebe Leute, ihr müsst mir helfen, besser zu predigen. Ich finde, ich müsste es noch ein bisschen besser können. Könnt ihr mir helfen? Das machen auch viele ganz gern. So, ihren Senf abgeben dazu. Super. Dann habe ich den Markus angerufen und gesagt, Markus, willst du mein Lieblingskritiker werden? Ich würde dir gerne den Job geben, dass du in den Gottesdienst kommst und mir immer nach dem Gottesdienst ein Feedback abgibst, wie du es gefunden hast, was ich besser machen könnte und so weiter. Vielleicht so eine kleine Klammerbemerkung. Der Markus ist sehr unregelmäßig in Gemeinde gekommen. Der Markus war nicht wirklich bekehrt gewesen. Der Markus war einfach der Mann von der Judith, weil die Judith damals gekommen ist, ist er ab und zu mal mitgegangen. Oder eben, wenn er ihn gesehen hat, dass ich den Predigt habe, ist er wieder gegangen und Judith ist geblieben. So. Und dann hat er es angenommen und wir haben zusammen den Weg gemacht. Irgendwann ist er gekommen und gesagt, Michi, du brauchst mich nicht mehr. Das ist super gut, was du da machst. Hey, mach weiter so. Er ist mittlerweile, schon seit 16 Jahren jetzt, merkt mal, wie alt ich bin, ist er der Götti von meinem Erstgeborenen und hat sich vor 4 Jahren bei uns im Garten taufen lassen. Gott hat nicht nur mit mir einen Weg gemacht, er hat auch mit dem Markus einen Weg gemacht. Und wenn wir so wie die Sachen auch führen bringen, das, wo eben vielleicht so wie blinde Flecken sind, ist es immer auch eine Chance, dass Jesus unser Umfeld wie mitprägt. Es ist nicht nur, es geht nicht nur einfach um uns selber, sondern er möchte auch unser Umfeld mitprägen. Darum vielleicht einfach da die Frage, wo hast du blinde Flecken? Wo hast du Bereiche in deinem Leben, wo du wieder neu auf Jesus gehen und sagen, hey, ich möchte lernen unterwegs sein. Dann würde ich noch zum Dritten kommen. Also wir haben jetzt quasi einfach die Schuld als offensichtlich das Erste. Dann nachher die blinden Flecken, so die unoffensichtlichen Schulden. Und jetzt so das Dritte, was ich in dieser Geschichte vom Adam gesehen habe. Und das finde ich schon recht verblüffend. Ich habe das auch viel oder lang eigentlich übersehen oder überlesen. Jetzt kommt Gott, und ich meine, ich sage es jetzt einfach mal so, der Adam spielt Versteckis. Also nicht nur spielt. Und jetzt kommt Gott und sagt so, Adam, wo bist du? Ich habe gelernt als Kind, wenn du Verstecken spielst, da ist sicher nichts. Sonst bist du ja aufgeflogen im Versteck, oder? Das zeigt eigentlich, dass der Adam schon viel verstanden hat. Er weiß, dass Gott weiß, wo er ist. Aber ich glaube, das ist manchmal so tief in uns drin, dass wir uns nicht getrauen, um etwas zu sagen, weil wir im Versteck hocken. Dass es so wie ein Knorz ist. Dass wir merken, so, nein, ja, niemandem etwas sagen, sonst nachher kommt es noch aus, wo ich bin. Und ich möchte euch da wirklich ein Vorbild präsentieren, der Adam. Ich habe deine Stimme gehört im Garten und ich habe mich gefürchtet, weil ich weiß, dass ich nackt bin. Das ist eigentlich simpel. Und es ist jetzt erst einmal ein Dialog zwischen Gott und dem Adam. Aber ich glaube, wir dürfen uns da auch wirklich reingehen und sagen, hey, wo habe ich Freunde, die mit mir unterwegs sind, wo ich eben genau so Sachen gestehen darf? Und ich kann sagen, hey, ich habe schon wieder gefehlt, ich habe schon wieder nicht das gemacht, was ich eigentlich gerne hätte wollen machen. Und dass wir wirklich ins Gespräch können, miteinander. Mich beeindruckt das Bild von diesen vier Freunden, die ihren lahmen Freund zu Jesus tragen, aus Lukas 5, so megamässig. Die tragen die Lahmheiten von ihrem Freund zu Jesus. Selbst dort, wo der Weg noch versperrt ist, weil alle Christen den Weg versperren, oder? Ich finde ein krasses Symbol in dieser Geschichte, lassen sie sich nicht abhalten und decken das Dach ab. Das Haus hat auch jemandem gehört. Oder? Das war denen völlig egal gewesen. Und ich habe dann so gemerkt für mich selber, hey, ich habe gar keine so Freunde. Mir ist das recht eindrücklich oder recht theatralisch, dramatisch bewusst worden. Wir haben jahrelang, oder habe ich Gas gegeben für die Gemeinde, 150%, 160%. Meine Frau hat viel gesagt, hey Michi, ich bin alleinerziehend daheim. Und ich habe gefunden, ja, das ist halt jetzt unser Opfer, das ist für das, dass Kirche vorwärts geht. Und unsere Kirche ist gewachsen, wir haben Bekehrungen gehabt, nach und nach, also wirklich so, es war richtig schön gewesen. So, ich habe das immer wieder verglichen, so, wir sind auf dem Porsche 180 auf der Autobahn. So. Gabrio, also, darum habe ich keine Haare mehr. Mir alles wegblasen. Nein. Aber so, es hat sich wirklich gut angefühlt. Und dann hat sich mein Sohn, als er 1 war, hat er sich ganz schwer mit Wasser verbrennt. Und dann haben wir 2 Wochen im Spital. Und ich bin von heute auf morgen einfach ausgehebelt gewesen, weil meine Frau für die anderen 2 Kinder hat logischerweise müssen daheim sein. Und ich einfach dann 2 Wochen im Spital. Ich habe schon probiert, vom Spital aus ein bisschen zu arbeiten. Aber es ist natürlich nie gleich gut gegangen. Und dann habe ich gemerkt, hey, es ist niemand aus der Gemeinde gekommen. Ich habe niemanden nachgefragt. Es ist nie irgendwie eine Rückmeldung gekommen. Ich habe schon gewusst, sie bettet. Weißt du, so ein bisschen. Aber ich habe wirklich gemerkt, dass ich bin in ein Loch hineingefallen. Ich habe gemerkt, habe ich Freunde, die mich auch trotz Widerstand, auch wenn andere den Weg versperren, ein Dach abdecken? Weil es ihnen nicht einfach gleich ist. Und dann habe ich ganz simpel, also das ist wirklich, nein, simpel ist es nicht, aber ich habe einfach gemerkt, das ist jetzt gerade, bin ich zu Markus gegangen zum Beispiel, auch wieder, da ist der, der sich taufen lassen hat. Dann noch 2 andere. Und ich habe gesagt, hey, wollen wir zusammen Freundschaft bauen? Also so, ich habe mich gefühlt, wie wieder in der Schulzeit, so, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. So hat sich das angefühlt. Aber seitdem, ich weiß, ich habe Männer in meinem Umfeld, egal was ich mache, die werden mir Kappen waschen, die getrauen sich, die Sachen zu sagen, aber die stehen zu mir und werden mit mir den Weg gehen. Und ich habe ihnen genau das Gleiche versprochen. Egal, ich sage jetzt einfach mal, so, das ist das Beispiel, das wir heute an unserem Tisch besprochen haben. Auch wenn du fremd gehst, der grösste Schuh bist und wir können dich im Mond aufklatschen, weil wir beide wissen, das macht man nicht. Selbst dann wäre ich dabei sein. Und man wird mit ihrem Weg weitergehen. Und das sind einfach so Versprechen, die wir dann abgeholt haben, wo ich gemerkt habe, mit dem kannst du arbeiten. Und dann kann ich auch anfangen, ehrlich zu sein. Dann kann ich anfangen, über all die Nöte, die ich noch im Dunkeln hocke, anfangen zu schwätzen. Weil ich weiss, dann ist es nicht nur einfach, jetzt bin ich ein bisschen böse, ein frommes Geblaber, sondern nachher packen wir es zusammen an. Im Gebet, im Ringen, im den Hand durchtragen und im Dach abdecken. Und das ist so ein bisschen das, was mich auch bei dieser Geschichte so fasziniert. Wir müssen mit unserer Scham und Schuld nicht einfach allein umkämpfen. Wenn wir eben die Freunde haben, oder gerade auch unsere Ehe vielleicht auch so eine Freundschaft darf sein, dann nachher ist es eigentlich immer wieder cool und immer wieder lustig, wenn wir wieder neue Sachen gelernt haben. Ich erzähle viele Storys erst nachdem, was ich es verarbeitet habe. Da mit dem Elisha zum Beispiel, obwohl ja immer wieder neue Situationen dazukommen. Aber das möchte ich euch auch ermutigen, als Zeugnis, das erst dann weiterzugeben. Aber wir brauchen die Freunde, die wir in den Prozess mit ihnen nehmen können. Wo wir auch dort Sachen formulieren können, weil wir manchmal ja auch erst das Formulieren merken, was eigentlich die Not ist. Wo das klemmt. Und in dem Sinn, wir sind berufen, in der Kraft von Gott zu leben. Die Kraft, das Evangelium, das in unserer Schwachheit und in unserer Schuld zum Tragen kommt, das kraftvoll ist, das uns weiterbringt, damit andere Menschen erkennen, wie gut das Jesus ist. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir für einfach die simple Geschichte, die wir hier haben mit Adam und Eva und doch so kaltvoll, so tief ist. Danke für das, dass du unsere Schuld, unsere Versteck und unsere Scham genau siehst. Und trotzdem dürfen wir wissen, du rufst uns. Du hast so eine Sehnsucht nach uns, nach unserer Gemeinschaft, nach der Gemeinschaft mit uns. Du möchtest näher bei uns sein. Und vor allem möchtest du uns heilen, uns zu dir heranziehen. Ich danke dir, dass wir bei dir nicht leisten müssen, nicht glänzen müssen, sondern dass wir es einfach so dürfen sein, wie wir sind. Und dass deine Liebe das lang mag tragen. Danke für deine Liebe, die grösser ist als alles, was wir uns vorstellen können. Und die uns neu kleidet, die uns neu eindeckt und wo uns einfach eine neue Freude und Gelassenheit schenken kann. Danke, dass du da bist und dass wir einfach deine Gegenwart so richtig geniessen dürfen. Amen.